Und als sie an die Stätte kamen, mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nur herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Soweit der Text für heute. Ich würde von euch gern mal wissen, wer von euch schon mal an einem Ort war, von dem er sagen würde: Das war so eine richtig gottverlassene Gegend. Ihr braucht es jetzt nicht laut sagen, ihr könnt euch es einfach innerlich vorstellen. Vielleicht habt ihr da ein Bild vor Augen, so eine richtig gottverlassene Gegend. Ich habe euch mal beispielhaft ein paar Bilder mitgebracht. Viktor lässt die jetzt einfach mal da im Hintergrund abspielen. Bilder von verschiedenen Orten, auf die genau diese Beschreibung, also so eine richtig gottverlassene Gegend zu sein, perfekt zutrifft. Das sind alles Orte, die komplett menschenleer und einsam sind. Und manche dieser Orte sind vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar lebensgefährlich. Kannst ruhig die anderen Bilder einfach durchlaufen lassen. Ja, gottverlassene Gegenden, das sagen wir so dahin, das nennen wir einfach so, weil diese Orte so extrem einsam und vielleicht auch trist und öde erscheinen, dass man es nur mit Gottverlassenheit beschreiben kann. Gottverlassenheit ist sozusagen der Superlativ der Einsamkeit. Also noch einsamer geht's nicht, wenn schon keine Menschen mehr da sind und keine Pflanzen und nichts. Aber Gottverlassenheit, das toppt dann alles. Aber gibt es wirklich Orte, an denen Gott nicht da ist? Ich denke, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Gottverlassenheit reden, ist eher ein Gefühl. Das Gefühl, dass Gott so richtig weit weg ist. Nicht spürbar. Irgendwo in der Ferne, aber bestimmt nicht hier bei mir. Und ich glaube, oft wird uns dieses Gefühl erst bewusst, nehmen wir es erst wahr, wenn es uns nicht gut geht und wir uns fragen, warum Gott nichts macht. Im Predigttext, als Jesus am Kreuz hängt, also am Höhepunkt seines Leids, schreit Jesus genau diese Frage laut heraus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt hier den Superlativ der Einsamkeit am eigenen Leib. Du kannst die Bilder ruhig wieder ausblenden, danke. Das Matthäusevangelium berichtet von der Kreuzigung, ich weiß nicht, ob ihr es auch so wahrgenommen habt, in einer ziemlich düsteren Weise. Da gibt's nichts, aber auch gar nichts Schönes. Nur Spott, Beleidigung, Verachtung von allen Seiten und auch Jesu letzte Worte am Kreuz sind hier keine versöhnlichen, sondern nur dieser letzte verzweifelte Aufschrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was Jesus im Vorfeld der Kreuzigung und durch die Kreuzigung an Leid erfahren hat, hat ihn auf allen Ebenen getroffen, die einen Menschen ausmachen. Wir sprechen immer von Körper, Seele und Geist. Und Jesus hat an allen dreien heftig leiden müssen. Da war das körperliche Leid, Schläge, Geißelung, die Dornenkrone und natürlich die Kreuzigung selbst. Das sagt sich jetzt so schnell dahin, aber wer mal einen Film über die Kreuzigung gesehen hat, der ahnt, wie heftig dieses körperliche Leid wirklich war. Und dann war da das seelische Leid. Verrat durch einen seiner besten Freunde in einem Moment, wo er seine Freunde so dringend gebraucht hätte. Verleugnung durch einen anderen. Verurteilung durch Politiker und religiöse Mächte, Verspottung und Beleidigung von allen, die auch mal eben noch was dazu sagen wollten. Und dann das Verlassenwerden und Zurücklassen von allen, die ihm nahe gewesen waren. Aber in all diesem Leid war der Vater da mit seiner Nähe. Und jetzt, kurz bevor er stirbt, kommt das, was alles bisherige Leid noch toppt, der Superlativ der Einsamkeit, das geistliche Leid, das Gefühl, dass jetzt auch der Vater ihn verlassen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat bisher von Gott immer als seinem Vater gesprochen. Er hat ihn immer als Vater adressiert. Nur hier, jetzt am Kreuz, an diesem gottverlassenen Ort, spricht er ihn plötzlich ganz allgemein mit Gott an, statt Vater. Eli, Eli, lama asabtani. El ist ja das hebräische Wort für Gott. Das könnt ihr zum Beispiel bei Vornamen immer wieder entdecken, die aus dem Hebräischen kommen, ne? Die zum Beispiel auf El enden, dann ist in der Bedeutung des Namens oft Gott enthalten. Samuel zum Beispiel, liegt jetzt nahe, bedeutet Gott hat erhört. Und Eli, das I, das ist im Hebräischen ein Anhängsel, wenn man deutlich machen will, dass es sich auf einen zurückbezieht, ne? Also wenn es meins ist sozusagen. Eli bedeutet also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott fühlt sich für Jesus in diesem Moment so weit weg an, dass der Begriff Vater gar nicht mehr zu passen scheint. Jede Gewissheit der Nähe des Vaters, die er vorher hatte, Sie bricht auch jetzt noch hier zusammen. Und was Jesus hier sagt, das ist ein Zitat. Vielleicht kennt ihr solche Situationen, wo man vor lauter Leid, vor Trauer, vor Gefühlen, die einen regelrecht sprachlos machen, selbst keine Worte weiß und dafür auf Worte anderer Menschen zurückgreift. Und Jesus zitiert hier einen Psalm von David. Auch er greift zurück auf die Worte von jemand anderem. Aus Psalm 22. Da heißt es nämlich: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Psalm 22, wenn ihr ihn mal in Ruhe durchlest, werdet ihr merken, ist wie eine Prophetie auf die Kreuzigung. Und man findet darin einiges, das an dem Freitag auf Golgatha auch wieder vorkommt. In Vers 8 heißt es zum Beispiel: alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Oder in Vers 19: sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Alles aus Psalm 22. Und es gibt noch weitere Beispiele. Schon für David ist es interessant, aber bei Jesus umso mehr. Selbst in der Gottverlassenheit kann ich noch mit ihm sprechen. Auch wenn man ihn vermisst, kann man ihn anreden. Und das ist für unser Beten so eine wichtige Sache. Wenn ich mich fühle, als sei mein Leben gerade so eine gottverlassene Gegend, wie die Bilder am Anfang es gezeigt haben, dann kann ich wie David oder Jesus trotzdem noch zu Gott rufen. Ich darf sogar Worte von anderen nachsprechen, wenn ich keine eigenen mehr zusammenbringe. Aber warum stellt Jesus am Kreuz diese Frage? Ist die Frage nicht absurd? Jesus ist doch selbst Gott. Wie kann Gott sich von Gott verlassen fühlen? Wir glauben ja, dass Jesus ganz Gott war. Und wir glauben, dass Jesus ganz Mensch war. Und ich denke, dass in diesem Moment das menschliche Leid Jesu so extrem groß war, dass er die Nähe Gottes, die Nähe seines Vaters nicht mehr spüren konnte. Oder anders gesagt, Jesus war seiner eigenen göttlichen Gestalt in diesem Augenblick so fern, das, was er dort erlebt und durchlitten hat, war so menschlich, dass er am eigenen Leib das Gefühl totaler Gottverlassenheit erlebte. Samuel, ich weiß nicht, wer die Predigt gehört hat, hat vor kurzem über Philipper 2, Vers 7 gepredigt. Und ich finde, da kommt genau das, was ich hier meine, nochmal sehr gut zum Ausdruck. Da heißt es in den Versen 6 bis 8, und ich lese jetzt nach der Basisbibel, weil das ein bisschen leichter verständlich ist: er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Jesus legte die göttliche Gestalt ab. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch, bis in den Tod. Was Jesus hier erleidet, körperlich, seelisch und geistlich, ist so menschlich, dass sein Vater ihm so weit weg vorkommt wie nie zuvor. Jesus erniedrigte sich selbst. Der Anfang seines Lebens und das Ende sind sich darin ziemlich gleich. Gott erniedrigt sich selbst und kommt als Baby in einem Stall zur Welt. Und Gott erniedrigt sich selbst und stirbt wie ein Verbrecher draußen vor der Stadt, verlassen von allen am Kreuz. Jesus ist uns Menschen so nahe gekommen, dass er sogar unser Gefühl der Gottverlassenheit mit uns teilt. Und hier kommt die gute Botschaft, auch an diesem stillen und vielleicht eher traurigen Tag. Ja, Jesus war in jeder Hinsicht wie ein Mensch, aber er war auch Gott. Und das bedeutet, dass selbst im größten Gefühl der Gottverlassenheit, im Superlativ der Einsamkeit, wie ich es genannt habe, Gott nie weg war. Und so düster der Bericht der Kreuzigung im Matthäusevangelium ist, bleibt das Leiden Jesu nicht unbemerkt. Als Jesus stirbt, heißt es da, da zerreißt der Vorhang im Tempel, die Erde bebt, Felsen zerbersten, Gräber öffnen sich. Das muss, also wir begehen diesen Tag immer sehr still, aber wenn ihr euch das vorstellt, was das für eine Geräuschkulisse gewesen sein muss. Ich habe gehört, dass, von Bach ist es, glaube ich, ne? Das Halleluja? Oder die, nicht das, sorry. Also auf jeden Fall, hätte ich mich besser informieren sollen. Nein, also auf jeden Fall hat doch ein berühmter Musiker das Ganze vertont. Nee, Händel war das. Händel, nicht Bach, Entschuldigung. Auf jeden Fall an der Stelle, wo der Vorhang zerreißt, da gibt es auch eine riesen Lautstärke. Vielleicht hört ihr euch das zu Hause nochmal an, als Gegensatz zu dieser Stille, die wir sonst begehen. Aber hier merkt man, es ist wirklich, was passiert. All der Spott, den er über sich ergehen lassen musste, die Verleumdung, die Verlassenheit, das Leid an Körper, Seele und Geist, das war nicht umsonst und es blieb nicht unbemerkt. Und es wird sogar dem Hauptmann klar, als er sagt, hier ist wirklich Gottes Sohn gestorben. Ich finde, wir sollten an dieser Stelle unseren Bildern von gottverlassenen Orten noch eins hinzufügen. Nicht, weil Gott nicht da war. Ich glaube, Gott war sehr nah dran und ihm selbst ist das Herz zerbrochen beim Anblick, wie sein Sohn am Kreuz stirbt. Also nicht, weil Gott nicht da war, können wir dieses Bild den gottverlassenen Orten hinzufügen, sondern weil wir wissen dürfen, dass Jesus uns Menschen so nahe gekommen ist, dass er den Superlativ der Einsamkeit und das Gefühl totaler Gottverlassenheit am eigenen Leib erfahren hat. Und deshalb, obwohl er selbst Gott war, dieses Gefühl mit uns fühlen kann. Nicht einfach nur nachempfinden, er hat es selber durchgemacht. Samuel kommt ja aus Bayern, er meinte, er hat das des Öfteren so wahrgenommen, das ist ja eine eher katholische Gegend, wo Jesus noch am Kreuz hängend dargestellt wird. Ne? Die Kreuze sind nicht leer, sondern Jesus hängt da noch dran. Und er meinte, er hat das so wahrgenommen, dass Menschen gern im Leid gerade solche Kreuze aufsuchen, an denen Jesus noch hängt. Denn an diesen Kreuzen wird nicht nur die Hoffnung und der Sieg deutlich, die so ein leeres Kreuz vermittelt, sondern vor allem Jesu menschliche Seite und die Gewissheit, dass er uns im Leid nicht nur versteht, sondern selbst hindurchgegangen ist. Und ich finde, deswegen hat der Karfreitag auch bei aller Hoffnung, die schon von Ostern her so zurückstrahlt, seine eigene Berechtigung. Das mal ganz bewusst, ja, sich zu vergegenwärtigen, was Jesus getan hat und dass er das alles durchlitten hat und uns in unserem Leid und in unserem Empfinden von Gottverlassenheit total verstehen kann. Noch ein Gedanke zum Schluss. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Beginn des Psalms 22. Aber es ist nur der Beginn. Und wie gesagt, es gibt einige Parallelen zur Erzählung von der Kreuzigung. Und in der Situation, in der Jesus hier zitiert, ist es ja völlig verständlich, dass er nicht mehr in der Lage ist, den kompletten Psalm zu zitieren. Aber es gehört eben auch eine zweite Hälfte zu diesem Psalm, um die Jesus genauso wusste wie um den Beginn des Psalms. Er hatte ja als Kind die Schriften gelernt, er konnte das alles auswendig. Und in dieser zweiten Hälfte schlägt das Gefühl von Gottverlassenheit, wie bei so vielen Psalmen, in Gottvertrauen um. Und was ist das für ein schöner Gedanke, dass Jesus so kurz vor seinem letzten Atemzug, das waren seine letzten Worte, wo er vielleicht nicht mehr in der Lage war, den gesamten Psalm zu beten, aber dennoch den ganzen Psalm meinte, dann wäre Jesus im vollen Vertrauen auf Gottes Wort gestorben. Nämlich in dem Wissen, dass wir in jeder Lebenslage eben nicht Gott verlassen sind, sondern immer aufgehoben in seiner Liebe. Amen.